Zuletzt ging es um die ominöse Muskelschwäche, die sich in Muskeltests der AK zeigt, aber mit Kraftmessungen nicht nachweisen lässt. Die Studien von Laura und Frank führten am Ende zur Erkenntnis, ja, es gibt dieses Phänomen, aber es ist keine Schwäche. Heute geht es darum, was dahinter steckt.
Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Folge 3, das destabilisierte System. Warum Muskeln instabil werden. Wir sind Frank Bittmann
und Laura Schäfer. Außerdem wieder mit dabei Michael und Claude mit den schon bekannten Rollen.
Applied Kinesiology. Genial oder doch Humbug? Ein Podcast von Laura Schäfer, Frank Bittmann und ihren Gästen. Folge 3. Das destabilisierte System. Warum Muskeln instabil werden.
Claude fasst nochmal zusammen, was zuletzt geschah.
In der letzten Folge haben Laura und Frank die Frage untersucht, gibt es die adaptive Kraft wirklich? Die Antwort war eindeutig, ja. Halten und Drücken sind nicht dasselbe. Das Halten bricht früher zusammen, trotz identischer Kraft. Messungen zeigten, arbeitende Muskeln schwingen. Und wenn zwei Menschen gegeneinander agieren, synchronisieren sich ihre sensomotorischen Systeme. Dann kam der entscheidende Moment. Der manuelle Muskeltest nach Goodhart. Und hier wurde es paradox. Instabile Muskeln geben zwar nach, entwickeln dabei aber ihre volle Kraft. Das bedeutet, wir testen nicht die Kraft, sondern die Stabilität. Ein stabiler Muskel kann seine volle Kraft fürs Halten nutzen. Ein instabiler Muskel kann das nicht, obwohl die Kraft vorhanden ist. Es ist ein Steuerungsproblem. Zwar war schon vor 100 Jahren von haltender statischer Kraft die Rede, hier ging es aber immer um das Maximum. Das Neue an der adaptiven Kraft, sie betrachtet das Verhalten des Muskelsystems in den submaximalen Bereichen. Sie misst, wie sich das System an veränderliche äußere Kräfte auf dem Weg zum Maximum verhält. Das ist viel näher an dem, was im richtigen Leben passiert. Eine wahrlich neue Perspektive. Soweit die Erkenntnis, aber damit war Michael noch nicht zufrieden. Er hat dann noch zwei kritische Fragen offen. Bevor wir über mögliche Ursachen für die Instabilität von Muskeln sprechen können, kommen erstmal die auf den Tisch. Also Michael, worum geht's?
Kapitel 1. Michael hat Fragen. Meine Frage 1 hat zwei Teile. Hier der erste. Um den Anforderungen an Testverfahren zu genügen, muss die Kraftentwicklung gewissermaßen standardisiert sein. Wenn jedes Mal anders gedrückt wird, ist das Testergebnis ziemlich fraglich. Also, können Tester ein Kraftprofil mehrfach identisch wiederholen? Oder ergibt sich jedes Mal ein anderer Verlauf? Dann wäre die ganze Testerei ja ziemlich erratisch.
Die Frage berührt ganz grundsätzlich die Gültigkeit von Testverfahren. Es geht um die Gütekriterien. Neben Validität und Objektivität steht da eben auch die Reliabilität.
Genau, wenn man jedes Mal anders testet, kann das das Testergebnis beeinflussen. Dann könnte man auch gleich würfeln. Und ich hatte ja meine allerersten Messungen verworfen, weil ich nicht wusste, wie reproduzierbar man überhaupt testen kann. Deswegen hatten wir auch versucht, Maschinen dafür zu bauen.
Inzwischen können wir Michaels Frage beantworten. Wir haben nämlich eigens eine Studie dazu gemacht und publiziert. Unser Paper Manual Muscle Testing, Force Profiles and Their Reproducibility, kam 2020 beim Journal Diagnostics.
Das Paper erregt seitdem viel Interesse. Wir liegen immerhin in der 91er Perzentile bei ResearchGate. Tja, was haben wir gemacht? Verschiedene Testerinnen sollten genau den Test, den ihr schon aus Folge 1 kennt, 10-mal möglichst identisch gegen ein stabiles Bein ausführen. Der zeitliche Kraftverlauf wurde gemessen. Hier die wichtigsten Ergebnisse.
Erfahrene Tester können ihre Kraftkurve sehr gut reproduzieren und sie können es besser als Einsteiger. Das zeigt, dass man durch Training besser werden kann. Wir beide waren ja auch als Probanden dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang ziemlich nervös, weil ich meine, man macht das jetzt in der Praxis, aber wie gut testet man wirklich? Und ich war total erleichtert.
Wir wollten uns ja nicht blamieren.
Nee, und ich war wirklich erleichtert, als ich dann herausstellte, dass wir doch sehr reproduzierbar testen. Nicht ganz wie Maschinen, aber meine Güte, wir sind halt auch Menschen.
Aber fast.
Fast.
Ja, also man konnte die Kurven ziemlich gut übereinander legen.
Ja, zum Glück.
Allerdings, wie das immer so ist, es gibt auch erfahrenere Testerinnen mit weniger guter Reproduzierbarkeit. Also die testeten doch ein bisschen unterschiedlich und umgekehrt erstaunlicherweise Einsteiger. Also wir hatten zum Teil komplette Beginner, also Studentinnen, die dann zeigen sollten, wie gut sie das können. Und die waren schon sehr gleichmäßig.
Das heißt ja, dass es eine Art Begabung geben könnte. Für so einen Kraftverlauf, der ja auch nicht ganz trivial ist. Also man muss schon ein bisschen sensitiver sein.
Ja, könnten wir ja mal wieder schauen, ob das eher Männer oder Frauen sind.
Ich glaube, es sind eher die Frauen.
Könnte sein.
Nein, ich glaube, man muss koordinativ gut sein. Ähnlich wie beim Autofahren, wenn man da nur kuppelt. Ich saß da schon bei Personen drin, die überhaupt nicht kuppeln können. Und ich habe das Gefühl, das hat was damit zu tun.
Und das waren Männer?
Nee, das war eine Frau.
Okay. Gut.
Okay, wir überdenken das nochmal.
Wir stellen das nochmal zurück.
Gut, wahrscheinlich kann man lernen, immer das gleiche Kraftprofil zu drücken. So wie man ja sportliche Techniken auch automatisieren kann. Dann könnte man wohl die Testergebnisse des gleichen Testers miteinander vergleichen. Aber jetzt kommt Teil 2 meiner ersten Frage. Was ist mit verschiedenen Testern? Sind deren Kraftprofile gleich? Oder wenigstens ähnlich? Wenn jeder anders testet, muss man ja mit unterschiedlichen oder gar widersprüchlichen Ergebnissen rechnen.
Auf den ersten Blick haben wir in der Tat einen Schwachpunkt der Muskeltests. Im Paper Force Profiles haben wir auch verschiedene Tester verglichen. Eben Anfänger, Fortgeschrittene und Mittelerfahrene. Und tatsächlich zeigen sich ziemlich unterschiedliche Kraftverläufe zwischen den Testern. Auch erfahrene Untersucher unterscheiden sich zum Teil deutlich. Da hat wohl jeder so sein eigenes Muster auch über die lange Praxiszeit entwickelt. Und auch die Schulen, wo man die Muskeltests erlernt, könnten sich natürlich unterscheiden. Einen allgemeinen Konsens über die optimale Art zu testen gibt es offenbar noch nicht.
Was heißt, ja, gibt es nicht. Genau, das haben wir dann auch gemerkt. Also wir haben ja dann einen Vorschlag gemacht für ein Kraftprofil, das ja auch der Physiologie dann oder aus der Physiologie abgeleitet war. Und darauf gab es schon auch teilweise Unverständnis seitens der Australier, aber auch von anderen, die da andere Vorstellungen haben.
Und es wäre gut, wenn wir über die verschiedenen Schulen hinweg einfach einen allgemeinen Konsens für das optimale Kraftprofil finden würden. Und auch hier würden die Messungen wieder sehr helfen. Ich meine, wir haben ja jetzt einen Vorschlag gemacht, ne?
Ja, wir greifen da in die Denkwelt ein, die sich da so verfestigt hat über die Jahrzehnte. Ja, und dann ist es normal, dass es erstmal Widerstände gibt.
Ja, obwohl es neurophysiologisch abgeleitet ist. Ne?
Aber es geht auch anders, wie wir gezeigt haben.
Da war ich auch durchaus überrascht. Also in unserer Studie da mit den Force Profiles haben wir dann bei der Auswertung gesehen, dass Frank und ich quasi identische Kraftprofile haben, was ja schon überraschend ist. Also erstmal bist du ein recht großer Mann.
Kannst du mal sehen, wie feinfühlig.
Ja, genau. Du kannst mal sehen, wie stark ich bin. Wir
genau
sind auch
so
auf eine ähnliche Maximalkraft gekommen.
Stimmt.
Und da waren wir natürlich schon auch froh drüber, aber wie gesagt auch überrascht. Also wir hatten nicht nur jeder für sich eine sehr gute Reproduzierbarkeit, sondern auch unsere Profile waren fast identisch.
Vielleicht liegt das auch daran, dass wir ziemlich lange zusammen behandelt haben und uns auch gegenseitig viel getestet haben. Ich glaube, das kann schon noch helfen, wenn man öfter mal Proband ist und so das Kraftprofil spürt.
Absolut, weil dann merkt man auch, dass man gerade am Anfang diese feine Ankopplungsphase und den sanften Kraftanstieg braucht. Das hilft, glaube ich, sehr. Ja, also das Fazit, gutes Testen kann man lernen und automatisieren.
Und dafür gibt es ja auch schon einiges an Forschung, nicht nur von uns.
Nee, sondern auch allgemein so in der Wissenschaft weiß man, dass man das Nachfahren von Kraftprofilen erlernen kann. Eine sehr gute ehemalige Studentin von mir hat dazu auch eine Studie gemacht, wo sie geschaut hat über 4 Wochen, ob man dieses Kraftprofil erlernen kann, ob sich das dann verbessert. Und zumindest über diesen kurzen Zeitraum gab es einen Lerneffekt. Und ich denke, umso häufiger man das macht, wie das eben bei koordinativen Aufgaben ist, verbessert sich dann die Qualität.
Aber erstmal scheint ja jeder so eine etwas andere Vorstellung von dem Kraftverlauf zu haben.
Das sehen wir dann auch immer in unserem Basismodul. Ne? Also genau. Wie der Name sagt, da werden die Basics vermittelt und wir achten vor allem darauf, dass die Tests gut erlernt werden. Und da ist es sehr wichtig, genau hinzuschauen und von Anfang an zu korrigieren.
Was die Teilnehmer auch manchmal ein bisschen nervt, weil wir da so penetrant sind.
Nein, die diskutieren das,
wird das dann doch auch geschätzt. Und eigentlich kann man schon sagen, die Qualität ist dann schon nach kurzer Zeit schon ziemlich gut bei den meisten.
Ja, habe ich auch das Gefühl.
Aber es wäre ein echter Qualitätssprung, wenn die Teilnehmer gleich von Anfang an ein objektives Feedback bekämen, wie sie testen.
Ja, und da könnte man natürlich den Kraftverlauf messen und auch zurückspiegeln, optimieren und auch automatisieren.
Ja, und damit hätte man ja die Vergleichbarkeit. Ne? Und am Ende könnte man quasi die Qualität des Tests objektiv messen und in einer Art Muskeltestpass dokumentieren.
Absolut. Und zwar einerseits die Qualität, andererseits auch die Reproduzierbarkeit, gehört dann natürlich dazu.
Ganz genau.
Ich meine, das Know-how haben wir.
Ne? Ja. Die Messtechnik haben wir auch. Also die ist noch nicht serienreif,
aber fast.
Das im Prinzip schon. Und die Algorithmen haben wir.
Ja.
Und so könnte dann jeder seinen Kennwert bekommen, wie gut er testet. Wen die Algorithmen interessieren, schaut in unser Force Profiles Paper.
Das könnte ein Beitrag zur Qualitätssicherung sein. Vielleicht könnt ihr so die Unterschiede zwischen den Testern vermindern. Aber Menschen sind eben keine Maschinen. Eine Restunsicherheit wird immer bleiben.
Das stimmt zwar, Michael, aber es spielt fast keine Rolle.
Aber Laura, du weißt doch, Messverfahren brauchen reproduzierbare Bedingungen.
Natürlich, da sind wir uns völlig einig. Aber jetzt kommt ein entscheidender Punkt, der alles ändert. Der manuelle Muskeltest nach Goodhart ist in erster Instanz kein Messverfahren. Er ist ein Prüfverfahren.
Hä?
Prüfverfahren stellen fest, ob eine Qualität vorliegt oder nicht. Ich veranschauliche das mal plastisch. Vor langer Zeit hatte ich eine Lehrausbildung und wir mussten etwa 8 Wochen ein Metallstück feilen, also bearbeiten. Und es ging darum, die Oberfläche möglichst gerade zu gestalten.
8 Wochen?
Das war unendlich, gefühlt ein halbes Jahr, obwohl das eine Ausbildung in Elektronik war. Okay, aber das sind so Grundskills, die man halt auch mal erwirbt. Wie kann man mit einer Feile umgehen? Von Zeit zu Zeit kam der Lehrmeister und prüfte, ob gerade oder krumm. Er hielt einfach ein Stahllineal dagegen und sah dann, ob der Lichtspalt gleichmäßig war oder eben nicht. Und dann gab es das Urteil, ja, das ist immer noch krumm, gib dir mal Mühe. Das ist ein Prüfverfahren. Es wird also nicht gemessen, wie groß ist der Spalt, sondern ist er gerade oder nicht. Und unser manueller Muskeltest misst nicht. Er prüft eine Qualität und das ist die Stabilität. In erster Instanz geht es also um die qualitative Frage, stabil oder instabil.
Das ist auch ganz wichtig, das am Anfang bei unseren Kursteilnehmern zu sagen. Da sagen wir, erstmal gibt es nur 2 Qualitäten, entweder klar instabil oder stabil. Wenn es um Messungen geht, oder beziehungsweise das können wir jetzt auch messen, und da haben wir gezeigt, dass instabile Muskeln im Durchschnitt bei 56% wegbrechen. Wir würden also die Instabilität finden, sobald wir eine Kraft schon mehr als diese 56% applizieren würden. Und dabei ist es dann eigentlich egal, ob wir 60%, 75% oder 90% erzeugen, obgleich wir schon darauf achten, möglichst nah an die Maximalkraft.
Ja, also man würde ja die bei hoher Kraft wegbrechen, so nicht finden, aber die Mehrzahl halt schon und vor allem
die sehr,
instabilen und die sind ja am wichtigsten.
Genau. Und sehr instabile zeigen ja zum Teil noch deutlich früher das Nachgeben. Ne? Also wir haben da bei 10% geben die teilweise schon nach. Das heißt also insgesamt.
Also muss der Tester eine erstmal hinreichend hohe Kraft erzeugen und da hat er einen relativ breiten Spielraum.
Die Anforderungen an das Prüfverfahren Muskeltest sind damit deutlich niedriger als an ein Messverfahren, das ja die genauen Werte liefern soll. Wir könnten auch messen, aber im Alltag, also in der Praxisroutine, dauert das zu lange und ist derzeit noch nicht praktikabel.
Also zunächst mal müssen wir nur darauf achten, dass beim Test genügend Kraft erzeugt wird, um die Mehrzahl an instabilen Muskeln zu finden. Erweist sich der Muskel dabei als instabil, dann eröffnet sich dem erfahrenen Untersucher noch eine zweite Instanz. Das ist die Messebene. Eigentlich das, was wir mit unserem Handheld-Gerät erfassen. Wenn wir genügend Zeit haben, können wir also objektiv messen, bei welcher Kraft die Muskelgruppe nachgibt.
Wenn wir nicht messen, können wir aber natürlich dennoch versuchen zu fühlen und so zu schätzen, bei wie viel Prozent der zu erwartenden Maximalkraft das Nachgeben beginnt. Mit der entsprechenden Testerfahrung geht es also ziemlich gut, dass man auch so das Kraftniveau, wo es dann instabil wird, abschätzen kann. Wir vermerken dann eben bei instabilen Muskeln, auf welchem Kraftniveau das Nachgeben ungefähr liegt. Sagen auch manchmal bei hohem Kraftniveau, na, ist etwas federnd, ne? Und weil es dann auch nicht knallig stabil vielleicht ist.
Ne? Ja, das berührt ja noch den Teil, dass die Art und Weise des Nachgebens nochmal unterschiedliche Qualitäten haben kann.
Das würde jetzt zu weit führen.
Das würde jetzt den Rahmen sprengen, das wird sicher später nochmal angesprochen.
Aber halt diese Differenzierung, bei wie viel Prozent gibt es nach, das wäre dann sozusagen der quantitative Teil, den wir messen können. Ganz aber wie gesagt, die erste Instanz ist die Qualität, schwarz oder weiß, instabil oder stabil, also ein Prüfverfahren.
Man müsste da schon ziemlich lausig testen, deutliche Instabilitäten nicht zu finden. Und dann haben wir aber noch ein sehr starkes Argument, das die Diskussion nochmal entschärft. In unserem neuesten Paper From Strength to Stability, das inzwischen eingereicht ist, haben wir ja 112 Muskeln angeschaut im Vergleich stabil-instabil. Wir hatten das schon mal erwähnt. Der Preprint ist bei BioArchive erschienen und ihr könnt das natürlich anschauen.
Es ist übrigens nicht unser neuestes Paper.
Nein. Habe ich das gesagt?
Ja, aber okay. Das ist schon in Ordnung. Also es ist eins der neuen.
Also einem der neueren.
Wesentlich, ja. Es ist eigentlich so ein Grundsatzpaper, wo alle unsere bisherigen Studien, außer jetzt die bei den Fußballern, die neueste, inkludiert werden. Und deswegen haben wir eben die 112 Muskeln, 685 Einzeltrials, also einzelne Messungen, wo wir stabile und instabile untersucht haben. Ja. Also die klinischen Testurteile, also das, was der Tester bewertet, also stabil oder instabil, die wurden dann von unserem Algorithmus, der auf Daten basiert und vom Computer ausgerechnet oder berechnet wird, die stimmen überein. Zu 98% gibt es da Übereinstimmung. Und das ist übrigens auch bei dem neuesten, ich habe ja den Algorithmus etwas überarbeitet, ist es
nochmal genauer.
Genau.
Ja, also wir haben fast 100% Übereinstimmung mit der objektiven Beurteilung. Auf der Basis der Messdaten, also viel genauer geht es eigentlich gar nicht. Wenn also die maschinelle Auswertung das Testerurteil so eindrucksvoll bestätigt, dann ist das ein starkes Argument dafür, dass der Test sehr robust ist und gewisse Unterschiede in der Ausführung durchaus toleriert werden. Allerdings, wir müssen momentan noch einschränkend sagen, dass wir noch nicht genügend verschiedene Tester untersucht haben.
Ja, das stimmt.
Also die Studie muss noch mit anderen Testern reproduziert werden und das steht noch aus. Erst dann können wir abschließende Aussagen treffen.
Also die Daten, die wir jetzt gemessen haben, basieren auf uns beiden. Ne? Das ist, und wir testen ja sehr ähnlich.
Ja,
das
also
immer an größeren Testerpool
noch nicht allgemeingültig.
Ja. Und es ist noch ein Punkt relevant, der die Qualität der manuellen Prüfung einschränken könnte. Der hat mit Michaels zweiter Frage zu tun, die wir natürlich schon kennen. Denn er hat es uns schon verraten. Aha. Michael, wie lautet deine zweite Frage?
Dass ein Muskel nachgibt, könnte ja auch daran liegen, dass man ihn quasi überrumpelt. Ein Tester könnte ja schlagartig drücken, sehr abrupt also, und so den Feed-Forward-Mechanismus überfordern. Das würde doch sicher auch den stabilsten Muskel zu Fall bringen. Also, wie kann man das ausschließen?
Also, du sprichst direkt einen der häufigsten Testfehler an. Dazu müssen wir erstmal einen typischen Kraftverlauf durchgehen. Die Grafik dazu findet ihr wieder auf unserer Podcast-Webseite oder in der YouTube-Version. Erklärst du, Laura?
Na klar, schauen wir uns die Kurve an. Phase 1, die Ankopplung in grün. Tester und Proband nehmen Kontakt auf einem geringen Kraftniveau und es findet noch kein Anstieg statt. Dann kommt die wichtige zweite Phase, aus meiner Sicht die wichtigste, hier in Rot dargestellt. Der Tester beginnt jetzt den Kraftanstieg, also er steigert die Kraft. Das ist eine exponentielle Phase, wo das Feed-Forward-System noch unsicher ist, da die Kraft nicht linear, also gleichmäßig steigt, sondern eben exponentiell. Ist der Anstieg dann zu abrupt, kann die Muskelantwort nicht mehr genau vorausberechnet werden und so kann auch ein völlig intakter Muskel überrumpelt werden. Deswegen ist diese Phase ganz entscheidend und der Übergang muss sanft passieren.
Wir müssen also unserer Patientin erstmal die Chance geben, mitzukommen. Deswegen legen wir großen Wert darauf, dass am Testanfang langsam und gefühlvoll gesteigert wird.
Genau, also wir wollen ja nicht zeigen, dass der Patient instabil ist, sondern wir wollen gucken, wie gut kann er sich anpassen an die externe Kraft. Und deswegen muss er eben eine Chance kriegen, sich einzuloggen.
Ne? Ja, und das ist also für manche Kursteilnehmer echt schwierig, gerade so die Kraftsportler. Für die ist jeder Test so eine Art Ringkampf und die müssen wir erstmal runterholen.
Oh, es gibt auch sehr, sehr starke gefühlvolle
das stimmt
Männer,
auch wieder.
Die sehr sanft testen können und auch einige, die, also ich weiß gar nicht, ob das so viel mit der Maximalkraft.
Also es gibt wieder alles.
Genau. Also als erfahrener Tester merkt man dann schon recht früh in dieser Ankopplungsphase eigentlich, ob sich der Patient einloggt oder Patient und Tester, es ist ja eine Interaktion, einloggt. Ne? Und dann für den nachfolgenden Kraftanstieg, diese exponentielle Phase, da könnte wirklich auch beim Erlernen des Tests eine gerätegestützte Feedback-Variante helfen.
So, jetzt haben wir hoffentlich Michael zufriedengestellt und wir können zum eigentlichen Thema kommen.
Das wird auch langsam Zeit.
Allerdings.
Wobei, das war auch alles relevant. Ne? Das ist ja schon wichtig, um das grundlegende Prinzip zu verstehen.
Ja, wir erzählen ja hier keine irrelevanten Sachen.
Nur wer weiß, manchmal vielleicht schon.
Ja, das sollen andere beurteilen.
Genau.
Na, dann können wir ja jetzt zum eigentlichen Thema kommen.
Juhu!
Puh.
Kapitel 2. Ist das überhaupt plausibel? Gehen wir also mal davon aus, dass Muskeln zwischen Stabilität und Instabilität hin und her switchen können, wie Laura und Frank meinen. Aber was könnte der Grund dafür sein? Ist das überhaupt plausibel? Was sagte nochmal Edzard Ernst in unserem Trailer The Clash dazu?
Applied Kinesiology is implausible, unproven. Applied Kinesiology ist unplausibel, unbewiesen und dennoch unglaublich populär.
Auch die Science Cops haben in ihrem WDR-Podcast zur Kinesiologie eine klare Meinung dazu. Titel: Wenn Alternativmedizin tödlich endet. November 2024.
Wir haben den WDR angefragt, ob wir die Stellen direkt übernehmen dürfen. Bisher gibt es noch keine Antwort, deswegen werden Laura und ich jetzt die beiden Cops wiedergeben. Wir nehmen extra keine KI-Stimme, weil es kein guter Stil ist, ein Tondokument, ein Stimmdokument durch eine andere Stimme zu ersetzen. Aber wir können das nachsprechen.
Wir ersetzen jetzt durch unsere eigene Stimme.
Genau, also in der Folge gibt es in Minute 32:16 folgenden Dialog.
Cop 1.
Wir wollen uns hier nicht von Gefühlen, sondern von Fakten leiten lassen. Und der erste Schritt ist immer zu fragen, ist das überhaupt grundsätzlich plausibel? Also gibt es irgendeinen denkbaren Mechanismus, wie die Muskelspannung im Arm mit einem kranken Organ oder einem psychischen Problem irgendwie zusammenhängt?
Cop 2.
Da ist die kurze und einfache Antwort: Nein. Also, wie soll das gehen? Etwas später. Aus wissenschaftlicher Sicht ergibt diese ganze Idee der angewandten Kinesiologie keinen Sinn.
Nee, wirklich überhaupt nicht. Und es ist auch so, dass Kinesiologen relative fragwürdige Vorstellungen davon haben, wie unsere Skelettmuskulatur funktioniert. Etwas später dann. Die Skelettmuskulatur lässt sich willkürlich steuern und darum ist es einfach Unsinn zu behaupten, dass man bei so einer kinesiologischen Untersuchung das Nachgeben des Arms nicht irgendwie beeinflussen könnte. Man schläft ja nicht während der Untersuchung, sondern man ist wach. Und darum ist so ein Test natürlich auch hochgradig anfällig für Fehler.
Total fehleranfällig, um es mal nett zu sagen. Rein anatomisch und physiologisch ist die Grundidee der angewandten Kinesiologie höchst fragwürdig.
Zitat Ende.
Zunächst einmal, Kinesiologen als Berufsbild gibt es gar nicht. AK oder Kinesiologie ist eine Zusatzausbildung für Leute, die zu allermeist aus medizinischen Grundberufen kommen. Diesen pauschal nachzusagen, sie hätten keine Ahnung von der Physiologie der Motorik, das ist schon reichlich kühn.
Allerdings. Aber unsere Cops haben schon recht, wenn sie sagen, dass Muskeln willkürlich gesteuert werden. Aber das ist nur der kleinste Teil der Wahrheit. Eigentlich eine Binsenweisheit, über die mein 7-jähriger Enkel auch schon verfügt.
Aber der ist auch ganz klug.
Der ist pfiffig. Schau mal, was ich kann, sagt er und spannt seinen Bizeps an. Laura, du hast für deine Habil mal den aktuellen Stand des Wissens über das sensormotorische System zusammengetragen. Dann schauen wir uns doch mal an, welche Teile unseres Nervensystems da so vernetzt zusammenarbeiten müssen, bis wir einen Finger krumm machen können. Claude, kannst du uns da mal mitnehmen?
Kleine Triggerwarnung. Das wird jetzt ein wenig trockene Theorie, aber wir kommen nicht ganz drum rum. Und zur besseren Vorstellung findet ihr ja die grafische Übersicht dann der beteiligten Nervenstrukturen wieder auf unserer Podcast-Seite und auch in der YouTube-Version. Wichtig, klassischerweise in der Wissenschaft werden die einzelnen Strukturen unabhängig voneinander betrachtet. Und wir wollen jetzt eben das mal integrieren zu einem Gesamtbild.
Willkürlich steuerbar. Ja, aber das verfehlt exakt die eigentliche Frage. Die Haltefunktion, um die es ja hier geht, erfordert einen kontinuierlichen sensomotorischen Regelkreis. Muskelspindeln, Golgi-Sehnenorgane, Gelenk- und Hautrezeptoren, integriert im Netzwerk von Thalamus, Cerebellum, Nucleus olivaris inferior, Basalganglien, Gyrus cinguli. Das Cerebellum vergleicht ständig das Motorkommando mit dem sensorischen Feedback und korrigiert in Echtzeit.
Und jetzt der neuroanatomische Kern. Genau diese Strukturen verarbeiten gleichzeitig emotionale, nozizeptive und vegetative Informationen. Die Amygdala moduliert motorische Antworten auf Bedrohung. Der Gyrus cinguli integriert Motorik mit emotionaler Verarbeitung. Der Thalamus als zentrales Integrationszentrum bündelt sensorische, nozizeptive und limbische Signale, während er gleichzeitig Feedback aus Cerebellum und Basalganglien erhält. Also, es ist nicht so simpel, wie die Kopf sich das vorstellen. Der Wille steuert, aber er regiert nicht. Der Rest ist Neurophysiologie.
Die Neurophysiologie liefert also jede Menge Plausibilität dafür, dass Muskelfunktion sehr wohl von Prozessen beeinflusst werden kann, die unserer bewussten Kontrolle nicht zugänglich sind.
Lass uns mal zusammentragen, welche motorischen Phänomene eigentlich schon bei aufmerksamer Beobachtung im Alltag sichtbar werden.
Oh ja, das ist schon eine Menge, ne?
Absolut. Zum Beispiel Bewegung bei Vigilanz und Erschöpfung. Wir sehen an der Bewegung, ob jemand frisch ausgeschlafen ist oder erschöpft.
Ganz genau. Schmerzhaltung, Schonhaltung, zum Beispiel das Hinken nach einer Fußverletzung. Das ist ein perfekter Stereotyp, also ein nicht erlernter, aber super konstant ablaufender Bewegungsablauf, weil er nozizeptiv überformt wird.
Oder Emotion, als Mimik ins Gesicht geschrieben. Meist ohne es zu spielen.
Genau. Wir brauchen gar nicht das Ergebnis eines Fußballspiels zu kennen. Es reicht zu sehen, wie die Spieler vom Platz gehen. Dann sehen wir schon, wer gewonnen hat.
Und das ist auch Motorik. Aber auch die klinische Medizin beschreibt Muskelschwächen, die mit Organerkrankungen zusammenhängen. Zum Beispiel nachgewiesene Schwäche bei Schilddrüsenunterfunktionen.
Oder die ICU Acquired Weakness. Also die Schwäche nach intensivmedizinischer Beatmung war ja in der Corona-Zeit in aller Munde. Das gab es vorher auch schon, war aber kaum bekannt.
Oder auch Schulter-Armschwäche bei Angina pectoris. Es gibt keine spinale Läsion, sondern eine viszerosomatische Projektion mit klinisch messbarer Kraftminderung.
Die psychogene Schwäche bis hin zur Lähmung. Ich erinnere mich an eine junge Patientin mit Hemiparese, die kam im Rollstuhl. Die Lähmung trat ein, nachdem ihr Mann plötzlich bei der Gartenarbeit tot umgefallen war, also in jungen Jahren verstorben. Also durch einen psychischen Schock bedingt. Das ließ sich wieder aufheben, dauerte aber eine Weile.
Es geht aber eben auch andersherum. Also man wird hyperton, der sogenannte Défense musculaire beim akuten Abdomen. Hier greift Nozizeption über viszerale Afferenzen via Thalamus direkt in den Muskeltonus ein, ohne dass der Patient das willentlich steuert oder auch nur verhindern kann. Der Bauch ist bretthart, obwohl keine spinale Läsion vorliegt.
Also, liebe Cops, das kann man euch ja eigentlich nicht alleine ankreiden, denn da muss es ja auch eine Redaktion dahinter geben. Aber eine dermaßen schlichte, um nicht zu sagen oberflächliche Recherche, wird eurem wissenschaftlichen Selbstanspruch nun wirklich nicht gerecht. Wie fragten die Cops vorhin nochmal?
Cop 1.
Also gibt es irgendeinen denkbaren Mechanismus, wie die Muskelspannung im Arm mit einem kranken Organ oder einem psychischen Problem irgendwie zusammenhängt?
Cop 2.
Da ist die kurze und einfache Antwort: Nein. Also, wie soll das gehen?
Unsere Antwort: Na klar, selbstverständlich geht das. Und wir werden später noch des Öfteren sehen, es passiert andauernd. Es ist Neurologie live. Und dazu liefern wir euch jetzt ein Beispiel direkt aus der Methodenkiste der Applied Kinesiology.
Kapitel 3. Wer Alpha sagt, muss auch Gamma sagen.
Müsste das nicht Beta heißen?
Hier ausnahmsweise Gamma.
Ja klar, weiß ich doch. Es geht um Goodharts Spindeltest. Das ist ein etabliertes Verfahren, um zu prüfen, ob der Muskeltest sensibel ist. Claude, erklär uns bitte kurz, was da passiert.
Ein Therapeut schiebt die Muskelfasern eines Muskelbauchs mehrfach kurz zusammen. Was passiert? Und warum hat das überhaupt eine Wirkung? Im Innern jedes Muskels liegen kleine, spezialisierte Strukturen, die Muskelspindeln, die den Längenstatus des Muskels kontinuierlich messen und ans Nervensystem melden. Aber die Spindel ist kein passiver Sensor. Sie hat eine eigene Motorik. Die spinalen Gamma-Motoneurone steuern die intrafusalen Fasern an und stellen damit die Empfindlichkeit des Sensors ein. Je nach Gamma-Aktivität wird die Spindel auf die aktuelle Muskellänge kalibriert. Man könnte sagen, das Gamma-System justiert laufend den Nullpunkt. Und genau hier setzt die Manipulation an. Der Therapeut verkürzt manuell den Muskelbauch und damit auch die Spindeln. Die Spindel meldet, der Muskel ist kürzer. Das Gamma-System folgt dieser Information und übernimmt die Verkürzung als neuen Referenzwert. Wenn der Patient danach versucht, den Muskel unter Last zu halten, passt diese Kalibrierung nicht mehr zur tatsächlichen Anforderung. Es entsteht ein Mismatch und die Haltefähigkeit bricht deutlich früher zusammen, messbar als reduzierte adaptive Kraft. Wittmann und Schäfer haben genau das in einer Studie gezeigt.
Was hat die Studie bestätigt? Durch eine einfache Manipulation am Muskelbauch und damit auch der Rezeptoren kann man die motorische Steuerung unmittelbar umschalten. Stabil, instabil, wieder stabil.
Wieder instabil, wieder stabil.
Und so weiter, genau. Unter dem Titel How to Confuse Motor Control haben wir 2023 mit einem weiteren Paper gezeigt, wie man das auch noch anders machen kann.
Wesentlich für beides ist, wir können über einen Eingriff in die Gamma-Motorik Muskelinstabilität erzeugen. Da stellt sich die Frage, ob das exklusiv ist oder ob es noch andere nervale Prozesse gibt, die die Gamma-Motorik modulieren können.
Claude hatte ja vorhin schon erklärt, wo überall im sensomotorischen Netzwerk Informationen aus anderen Regelsystemen eingreifen können. Mit dem Thalamus als Integrationszentrum. Aber Claude, wo genau könnten denn solche Eingriffe speziell in die Gamma-Steuerung erfolgen?
Ja, besonders relevant. Der retikulospinale Trakt reguliert die tonische Gamma-Motoneuronen-Aktivität und damit die Spindelempfindlichkeit. Sein Ursprung in der Formatio reticularis ist ein Konvergenzpunkt für Input aus den Stressachsen, dem autonomen Nervensystem, den limbischen Strukturen und nozizeptiven Afferenzen. Das ist der Weg, über den psychovegetative Zustände, Schmerzafferenzen und emotionaler Distress die Haltekapazität eines Muskels direkt beeinflussen können. Die selektive Störung der Spindelafferenz auf peripherem Niveau reproduziert exakt dasselbe Instabilitätsmuster ohne Beeinträchtigung der Maximalkraft. Emotionale Stimuli, olfaktorische Stimuli, Long-Covid mit autonomer Dysregulation, alle dasselbe Muster. Das sieht sehr nach einem gemeinsamen neuroanatomischen Substrat aus.
Claude zählt genau die Top-Themen unserer Praxis auf. Stress, Nozizeption, seelisch-emotionale Belastung, vegetative Dysregulation. Damit haben wir zumindest für diese vier großen Felder plausibel erklärt, wie Störfaktoren zu muskulärer Instabilität führen können.
Aber wir haben ja sogar mehr. Erste empirische Fundierung. Auf die einzelnen Themenbereiche werden wir in gesonderten Folgen eingehen, denn sie sind zu wichtig, um sie en passant abzufertigen. Allerdings eine wichtige Einschränkung. Dieses Framework gilt für die vorgenannten neurophysiologisch plausiblen Prozesse. Stress, Nozizeption, Emotion und das Vegetativum. Unter dem Label Kinesiologie tummeln sich aber auch zahlreiche weitere Anwendungen, darunter etliche merkwürdige, die davon nicht abgedeckt sind. Wir haben also Anlass, genau hinzuschauen und zu unterscheiden. Was lässt sich erklären und was nicht? Vielleicht noch nicht? Und was ist vielleicht doch einfach Humbug?
Für den manuellen Muskeltest haben wir schon ein recht gut belastbares theoretisches Fundament. Ein Nachweis für die Wirksamkeit von AK ist das aber noch nicht. Damit wären wir aber auch schon beim Thema der nächsten Folge. Das war's für heute. Wir sind noch immer Laura Schäfer
und Frank Bittmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei Folge 4 wieder dabei seid. Dann zum Thema die Kritik, was Skeptiker einwenden und wir dazu sagen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch inspiriert. In den Shownotes findet ihr ergänzende Materialien und Links zum Nachlesen. Und unsere Mailadresse für Feedbacks, Kritiken, Hinweise und Fragen. Die spannendsten davon werden wir in kommenden Folgen aufgreifen. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, mehr zu erfahren oder Applied Kinesiology live zu erleben oder sogar zu erlernen, schaut auf unsere Akademie-Seite unter bvfg-potsdam.de.
Neue Folgen gibt's an jedem ersten Montag des Monats. Oder abonniert uns einfach, überall, wo es Podcasts gibt.